Übrigens, über die Scham gibt es ein Büchlein von, ich glaube, es ist Joachim Illies. Das ist noch gut, aber ich weiß nicht, ob es noch im Handel ist. Es ist vor einigen Jahren erschienen, aber ist offenbar schnell weg. Ich habe es noch fotokopiert bekommen, aber wenn Sie das irgendwo anfinden, ist ein ganz kleines Büchlein, eine Abhandlung über die Scham, das fand ich noch gut. Bitte?
Wir hatten gerade in der Pause mit den Herren nochmal die Frage aufgeworfen, dass Satan eben da handeln konnte. Wenn der Mensch doch nicht wusste, ja, letztendlich nicht wusste, was gut und böse ist, wie konnte er denn dann eigentlich anders auf die Versuchung reagieren, als ihr nachzugeben? Denn ich weiß doch den Wert des Lichtes zum Beispiel erst zu schätzen, weil ich auch die Gegenseite weiß, weil ich weiß, dass es halt auch dunkel sein kann. Und wenn ich also, weiß ich nicht eigentlich erst dann auch den Wert des Guten wirklich zu schätzen, dann entsteht dadurch nicht auch eine Motivation, Gutes zu tun oder sich an das Gute zu halten, wenn ich auch zumindest von dem Schlechten gehört habe.
Hat er nicht davon gehört?
Nee, an sich denke ich nicht, denn ihm wurde zwar gesagt, er soll es lassen, aber ich denke, ihm wurde ja zum Beispiel nicht von der Möglichkeit gesagt, dass er versucht wird.
Es wurde aber gesagt, dass wenn sie das vergessen, dass sie dann sterben.
Die Motivation zum Gehorsam braucht nicht eine Bekanntschaft mit dem Ungehorsam.
Nee, das habe ich ja doch nicht gemeint.
Aber das ist das Böse. Das Böse ist immer ungehorsam. Man kann nicht Bekanntschaft machen mit dem Bösen direkt, es sei denn durch ungehorsam. Das heißt, natürlich, man kann es beobachten. Ja, so, das wäre möglich gewesen. Aber dafür gab es hier keine. Und dann wäre die Frage, wenn er es beobachten könnte, wie wäre das denn möglich gewesen? Ja? Und das einzige Exemplar von Bösem ist bis jetzt Satan selbst.
Wenn Sie jetzt ja gesagt haben, dass für Eva zum Beispiel das Neue nichts Neues war, ja, und ja, wieso kann für Eva nicht auch die Schlange da durchaus auch ein kompetenter Ansprechpartner sein, wenn das Neue nichts Neues war. Woran kann denn Eva in dem Fall schon sehen, hoppla, da will jetzt jemand mir etwas Böses tun? Inwiefern hat sie wirklich diese Differenzierungsmöglichkeit?
Darf ich fragen, welchen Wert die Fragestellung hat?
Ja, mich interessiert.
Ist Ihr Interesse legitim?
Das kommt darauf an, wer darüber entscheidet. Wenn ich darüber entscheide, sage ich ja.
Aha. Ja, jetzt wird es ein bisschen. Glauben Sie, dass die Schrift gut ist?
Ja.
Vollkommen?
Ja.
Sagt die Schrift, dass Eva versucht wurde?
Ich ahne es vielleicht, aber ich sage trotzdem.
Was ahnen Sie?
Ja.
Was ahnen Sie? Entschuldigung, ich bin etwas unschuldig.
Ich sage ja.
Aha. Ja, und was fehlt uns noch? Ist Ihre Frage somit nicht beantwortet?
Nö.
Wenn die Schrift sagt, Eva wurde versucht, dann kann doch eine Möglichkeit etwas eines Gegenteiligen nicht in Betracht gezogen werden. Nicht wahr? dann kann es doch nicht eine Frage sein, dass sie versucht werden konnte, ohne mit dem Bösen bekannt zu sein. Dann ist das doch keine Frage mehr. Dann das geschah also, doch. Dann brauchen wir also nicht mehr zu fragen, ob es möglich war, versucht zu werden ohne. Ja? Es war offensichtlich möglich und die Frage ist also beantwortet.
Ich hatte eigentlich nicht gefragt, ob es möglich war, dass Eva versucht wird, sondern ich hatte die Frage gestellt, ob es möglich ist, dass Eva überhaupt anders darauf reagieren konnte.
Stimmt, ja. Ob Eva anders darauf reagieren konnte. Eva ist gewohnt, Gutes zu tun. Sie hatte bis jetzt Gutes getan. Sie hatte bis jetzt nicht vom Baum gegessen. Wenn es nicht möglich gewesen wäre, nicht zu essen, woran wäre es dann, hätte es dann gelegen?
Ihre Fragestellung übersteigt meinen Verstand.
Ja, wir würden uns wohl Rechenschaft geben müssen darüber, nicht wahr? Wenn wir das in Betracht ziehen, wenn wir die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es nicht möglich war, anders zu reagieren, dann wäre die nächste Frage, woher käme diese Unmöglichkeit, anders zu reagieren? Das wäre doch die nächste Frage. Und dann? Alles kam von Gott. Natürlich kann man sagen, Gott hat die Versuchung vorprogrammiert. In dem Fall scheint das dann die logische Folge zu sein. Ich bin nicht, für meinen Teil bin ich bereit, diesen Schluss zu ziehen. Bitte? Ne? Ja, bitte. Ja.
War das nicht schon vorher irgendwo Sünde, als sie sich dazu entschlossen hat, das Verkehrte zu tun? In ihrem Gedanken?
Ja, in einem gewissen Sinne ja. Theoretisch können wir sagen, dass der Prozess hätte abgebrochen werden können. Ich weiß nicht genau, wie man jetzt urteilen soll über diese Möglichkeit. Wir müssen einen Vorgang feststellen oder konstatieren wenigstens in ihr, bevor sie handelt, denn sie muss denken, bevor sie handelt, und irgendein Prozess in Form von Reaktion auf Satan soll hier ganz offensichtlich festgestellt werden. Deshalb erzählt uns die Geschichte das wahrscheinlich. Es steht hier als Einheit da. Es ist schwer zu wissen, in welchem Maße sie bereits als Sünderin gewesen wäre, gegolten hätte, wenn sie nicht genommen hätte. In einem gewissen Sinne, von Jesus her könnten wir sagen, sie galt schon als Sünderin, sie hat schon im Geiste genommen. Insofern war sie schon ungehorsam. Was folgte, war eigentlich nur die Auswirkung davon. Für uns ist das etwas anders, weil wir schon bevor wir versucht werden, Sünder sind, sodass ob wir dann während der Versuchung abbrechen oder nicht, es macht nicht so viel aus. Bei ihr ist es aber etwas folgenschwerer. Ja?
Bitte? Ich hätte, das ist vielleicht eine komische Frage, aber hätte Gott nicht eingreifen können?
Der kann immer eingreifen, nehme ich an. Aber er hat Adam und Eva so geschaffen, dass sie in seinem Bilde sind und ähnlich wie er entscheiden. Und warum er nicht eingegriffen hat, weiß ich nicht. Das wird wohl ein Geheimnis bleiben. Es war, glaube ich, noch eine Hand? Oder nicht? Also, bitte? Nee. Sie dürfen 20 Fragen in jeder Stunde stellen. Können Sie abhaken. Also wir hatten, glaube ich, Römisch 2, ja, eine Scham ist da, das, oder noch nicht? Erst noch Römisch 1, also zweitens, Römisch 2, Doppelpunkt, eine Scham ist da, das heißt, dies gehört immer noch zur Veränderung des Menschen, eine Scham, die das Wissen um die eigene Nichtigkeit zum Ausdruck bringt. Sie verbargen sich, weil es etwas zu verbergen gab. Die Scham ist ein Hinweis auf die Schuld. Drittens, Römisch 3, Doppelpunkt. Eine Veränderung in den Trieben hat stattgefunden. Sie waren nun nicht mehr an Gott gebunden. Das heißt, hinfort suchen sie anderswo Anschluss und sind also gekrümmt. Sie bleiben letzten Endes unerfüllt, bis sie wieder an Gott angeschlossen werden. Und weil sie unerfüllt bleiben, verstärken sie sich als Lust. Sodass Johannes in 1. Johannes 2 dementsprechend formulieren kann. 1. Johannes 2, 15 und 16. Römisch 4, Doppelpunkt. Eine Veränderung in der Ausrichtung ist eingetreten. Eine Veränderung in der Ausrichtung. Es gibt hinfort eine dreifache Ausrichtung. Die Menschen hatten sich selbst an Gottes Stelle gewählt und so sich selbst zum Gott gemacht. Selbsterhöhung ist jetzt die Lebensmitte und in der Folge Selbstrechtfertigung und Verschiebung von Schuld. Sie sind jetzt auf sich selbst ausgerichtet. Sie sind aber auch auf die diesseitige Welt ausgerichtet. Dadurch, dass sie die Schöpfung dem Schöpfer vorzogen, wurden sie schöpfungsausgerichtet, programmiert. Und letztlich, sie waren auf Satan ausgerichtet, weil sie auf ihn hörten. Hinfort hat Satan einen praktischen Einfluss, praktischen Anspruch auf ihr Ohr. Sie haben es ihm gegeben und es bleibt so, bis Jesus Christus kommt und den Satan überwindet. Römisch 5, Doppelpunkt. Der Körper des Menschen ist vom Tode befallen. Die Strafankündigung Gottes hatte gelautet, sterbend wirst du sterben. Dieses kann sehr wohl als betonte Form verstanden werden und auf sein eigentliches Wesen, seinen Geist bezogen werden. Das heißt, es könnte heißen, dass er innerlich sterben würde, doch die Erfahrung des Menschen bestätigt nur zu deutlich, dass der Mensch den Todeskeim, deren eine Trennung von Leib und Seele mündet, bereits zur Lebzeit im Körper trägt, sodass der Ausspruch Gottes auch auf den Körper bezogen verstanden werden kann. Wir werden annehmen müssen, dass Adam und Eva auch körperlich starben an dem Tage, wo sie davon aßen, weil der Mensch den Todeskeim in sich trägt. Bitte?
Das heißt, sie waren vorher keinem Wachstum unterworfen, also sowohl kein Wachstum als auch keine Eisprung.
Oder Wachstum?
Wie?
Oder einem Wachstum?
hat Wachstum mit Negativen zu tun? Ja, warum die Schlussfolgerung? Das Wachstum erst nach dem Sündenfall.
Möglich. Das war eine Frage. Das
war
noch keine.
Nee, ich frage mich, warum die Frage? Was löst die Frage aus?
Wenn dieses Sterben durch das Sterben auch auf die Körper bezogen wird.
Ja. Schauen Sie, sehen Sie mal, wenn Sie fragen, war denn Wachstum vorher nicht da? Dann muss ich doch annehmen, dass Sie annehmen, dass es nicht da war.
Ich wollte eigentlich, also ich nahm eigentlich an, wissen zu wollen, was Sie annehmen.
Nein, so können Sie nicht ausreichen. Entschuldigung.
Auf jeden Fall, also ist eine Frage. War vorher kein Wachstum da oder war vorher keine Alterung da oder was?
Ist doch eigentlich umspannend.
Das Altern hängt davon ab, was man unter Altern versteht. Älter werden als in einem Zeitrahmen ist mit der Zeit gegeben. Ja? Adam und Eva, wenn sie nicht gesündigt hätten, wären älter geworden. Aber was wir unter Altern verstehen, ist dann das gleich damit ein Zerfall der Kräfte geschieht. Diese Form von Altern wäre natürlich nicht da gewesen. Die kam erst mit dem Sündenfall. Ob die Frucht selbst diese Auswirkung, diese Todeswirkung verursachte, notwendig ist es nicht. Ich meine jetzt die Frucht vom Baum, der Kenntnis des Guten und Bösen. Man kann sich fragen, ob die Frucht diesen Tod auswirkte. Notwendig ist es nicht, dieses zu schließen. Und dennoch ist es nicht völlig ausgeschlossen, wenn man sich fragt, genau wie der Tod den Menschen erreichte. Und auch feststellt, dass manche Gesetze Israels später nicht lediglich Gehorsamsproben waren. Es ist möglich, sich vorzustellen, dass der Tod in der Frucht lag. Dennoch muss man andererseits sich sagen, alles war gut, ja, vorher. Alles war gut. Von daher ist die Annahme dann wieder nicht anzunehmen oder ausgeschlossen. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Folge des Falles und die nächste ein und dieselbe waren. Was heißt das? Dass der Tod den Körper erst befiel, als Gott die Strafe für die Sünde aussprach. Die Frage ist immer wieder, wann trat der Tod in den Körper des Menschen? Mit dem Essen oder mit dem Urteil? Denn als Gott bereits die zwei verhört hatte und der Schlange das Urteil gesprochen hatte, oder als er dieses tat, als er verhört hatte, gab er ihnen eine Strafe, er sprach den Fluch aus. Und es ist möglich, dass erst mit diesem Ausspruch, mit diesem Dekret, der Tod den Körper des Menschen befallen hat. Und so wäre das ein Riss, denn Gott die Veränderung in der Natur die auf den Sündenfall hin gekommen ist, ist nicht durch den Sündenfall gekommen. Ist das klar? Kommt ihr nicht mit? Nicht ganz? Darf ich zurückfragen, um pädagogisch weiterzukommen? Aufgrund wovon glauben Sie, dass es heute den Herbst gibt, dass es den Tod in der Schöpfung gibt, dass die Schöpfung heute seufzt? Wo liegt die eigentliche Ursache? Bitte? Hat die Schöpfung gesündigt? Sie denken wohl an Römer 5, Vers 12. Hebräer 2, Vers 14 hat auch mit Tod zu tun. Ja. Und sagt er? Bitte?
Die Erkenntnis, dass sie nackt waren, die kam schon vorher.
Ja.
Von daher ist, und auch das Gebot, was Gott gegeben hat, an dem Tag, wo wir davon essen müssen, sterben. Bezog sich doch auf das Essen. Und dann war der Fluch vielleicht lediglich was die Menschen auch wissen, deshalb.
Sie würden also sagen, dass mit dem Essen der Tod, der Körper des Menschen vom Tod befallen war?
Ja, was jetzt zum Beispiel die Erkenntnis in den Tag betrifft. Das war ja, bevor Gott gesagt hat,
ja. Jetzt könnten wir fragen, Erkennen, dass sie nackt waren, war das auf eine Veränderung in den Augen zurückzuführen? Oder war das etwas, das im Geist des Menschen war? Vom Geist dürfen wir annehmen, dass er mit der Sünde sofort von Gott getrennt war, ja?
Ja, das ist zum einen.
Ja, wir sprechen jetzt vom Tod des Körpers. Dass der Geist von Gott getrennt war, das nehmen wir schon an gleich. Ja? Aber der Tod des Körpers, wann trat der ein? Und um diese Frage zu beantworten, da sage ich, es gibt zwei Möglichkeiten, theoretisch. Es könnte sein, dass mit dem Essen sofort ihr Körper verändert wurde und jetzt ein sterbender Körper wurde. Das heißt, die Zellen fangen an, auch zu zerfallen. Ja, ein Tod tritt ein. Die Ausmündung davon ist, dass Leib und Seele auseinandergehen, etwas mehr als 900 Jahre später. Beziehungsweise, wie lange immer noch. Und die zweite Möglichkeit ist, dass Adam und Eva zwar geistlich tot waren, aber immer noch den Schöpfungsleib hatten, wie er bis dahin war. Aber als Gott die Strafe bzw. den Fluch aussprach, an der Stelle wurde dann auch der Körper befallen. Denn als Gott die Strafe aussprach, hat sich die ganze Schöpfung verändert. Die Beispiele in 1. Mose 3, oder die Erwähnungen sind ja nur Beispiele. Das sind ja nicht die einzigen Dinge, die da sind, seitdem wir Menschen gesündigt haben. Dass die Frau Schmerzen hat, dass der Mann schwitzt und dass die Disteln da wachsen. Das sind nur Beispiele von dem, für Paulus wenigstens, was da geschehen ist. Es geht ein Riss, ein Todesriss durch die ganze Schöpfung. Wir haben hinfort Entropie, wir haben Zerfall, wir haben Vergänglichkeit. Da aber der Leib des Menschen ein Teil der Schöpfung ist, der physikalischen Schöpfung, ja, der materiellen Schöpfung, ist die Frage, ob nicht der Leib erst da betroffen ist. Zusammen mit der Vegetation dass die Frau Schmerzen bekommt, das kündet Gott an. Frage ist, ob das schon der Fall war, dass sie ihr Körper bereits so, bevor Gott das sagte und er jetzt, sie das jetzt erfährt. Ich tendiere im Moment anzunehmen, dass die Veränderung erst stattfindet in dem Augenblick, wo Gott diese Aussagen macht. Und somit es im Universum die Möglichkeit gibt, dass Sterne als Meteoriten dahingehen, dass Bäume altern, ja, alles dieses, was wir jetzt an Toderscheinungen haben, dass das alles damit eingetreten ist, einschließlich Körper des Menschen. Bitte?
Ist denn das zum Beispiel Bäume sterben oder Tiere sterben, der Tod allgemein, ist das grundsätzlich eine Auswirkung von Sünden? Oder ist es, kann es nicht auch so sein, dass, wenn ich jetzt mal so vergleiche, im Grunde meine ich über die Tausende, über die Zeit, seitdem die Erde besteht, haben sich im Grunde genommen ja eigentlich die Tiere oder unsere Umwelt erst verändert durch den Eingriff des Menschen. Dass er durch seine Handhabe, zum Beispiel durch seinen Umgang mit der Natur, mit der Umwelt, zum Beispiel Tiere ausgerottet worden sind und so weiter. Wo ja eigentlich die Tiere eigentlich in dem Sinne, oder unsere Natur um uns herum ja eigentlich keine Schuld in dem Sinne hat. Kann es nicht auch so sein, dass im Grunde eigentlich schon von Anfang an von Gott her dieses Gelicht gewesen ist, dass das normal gewesen ist, dass die Tiere und dass die Bäume und alles, was so ist, dass es diesen Zeitablauf von Winter, von Sommer, von Herbst und Winter und so weiter, dass es den Sinn gegeben hat. Und dass es schon normal so ist, dass nur der Tod bei den Menschen eingetreten ist, als Folge der Sünden.
Die Jahreszeiten beginnen erst nach der Sintflut. Das ist schon einmal das. Und das Verhalten der Tiere ist dasselbe, ob der Mensch da ist oder nicht. Es bleibt auch konstant. Die fressen einander auf und so weiter.
Das war auch das Zweite, das ging nicht mehr. Das muss man sich vorher aufnehmen.
Ich weiß nicht. Das ist auch eine Möglichkeit, dass da noch eine Veränderung stattgefunden hat mit der Sintflut. Ich tendiere eher zur Meinung, dass der Löwe seinen Magen bekommen hat in 1. Mose 3. Der muss ja Fleisch essen. Der kann kein Vegetarier sein. Aber ich weiß es nicht. Meinen Sie, dass alle Tiere Vegetarier waren vor der Sintflut?
Also ich habe das mal gehört, dass sie deswegen auch in der Arche halt nebeneinander leben konnten.
In dem Fall, Gebaren der Tiere, das Verhalten der Tiere darauf zurückzuführen ist, dann müsste man annehmen, dass eine weitere Veränderung stattgefunden hätte nach der Sintflut. Ja, ganz hinten. Sie hatten Hand.
Das ist doch nicht überrascht, dass auch die Kreatur soll.
Ja.
Und der Mist, der durch die Natur gegangen ist.
Ja.
Und dass eben Gott, ob das an der Natur ist, an den Menschen, hier den Menschen zeigt, dass eben er alles neu machen wird. Dass eben durch den Sündenfall des Menschen die Folge ist, dass alles, was ich da ist,
aha. Ja. Da Gott in Römer 8 der Gott des Hoffnungs, die Hoffnung in Aussicht, der Schöpfung in Aussicht stellt, da er es ist, der der Schöpfung eine Hoffnung in Aussicht stellt, muss er es auch sein, der die Schöpfung unter dieses Gesetz der Vergänglichkeit gestellt hat. Aber die Frage ist, wann wurde der Körper des Menschen unter dieses Gesetz der Vergänglichkeit gestellt? Hat Gott das getan, als der Mensch sündigte? Oder hat Gott das erst getan, als er sie bereits verhört hatte und dann das Urteil aussprach?
Nehmen wir, dass der Mensch Buch gelesen hat, dass er dass dann das Gewissen des Menschen aktiviert wurde, dass er erkannte, dass er hier das, was er vorher gehört hat, auf einmal eine Flucht gezeigt. Und dass dann später darauf Gott ihm direkt umsetzt oder gesagt hat, welche Folgen es letztlich hat. Denn sie hatten ja, nachdem sie gegessen hatten, versteckten sie sich vor Gott. Und Gott rief ja die Menschen. Und dann danach eben hat er sie zur Rechenschaft gezogen. Dass er da praktisch gerecht oder eben abgerechnet wurde über das, was die Menschen getan haben. Dass sie sich gegen Gott, gegen seinen Willen aufgelegt haben. Und dass dann auch hier dann die Folge der Sünde in Kraft getreten ist.
Also Inkrafttreten ist nach dem Sündigen. Ja, das würde also die Frage nicht beantworten. Wir wüssten nur.
Ja, jetzt kommen wir nochmal auf unmittelbar, oder?
Ja. Oder später, ja. Dass die Sünde der Anlass dazu ist, das ist klar. Ja. Aber die Sünde des Menschen ist nicht die Ursache für den Riss in der Schöpfung. Wissen Sie, was Ursache bedeutet? Was das meint, das Wort Ursache? Genau.
Und
wir müssen unterscheiden zwischen Anlass und Ursache. Wir müssen unterscheiden zwischen unmittelbarer Ursache und distanzierter Ursache. Das heißt, Gründe für etwas und die Ursachen für das Handeln selbst. Der Anlass dafür, dass die Welt heute eine sterbende Welt ist die Sünde des Menschen. Aber die Sünde des Menschen ist nicht die Ursache dafür. Nicht die unmittelbare Ursache. Die Ursache dafür ist das Handeln Gottes. Das ist der Unterschied, ja? Die ist eine gute Übung im detaillierteren Denken, dieses Problem, ja? Diesen Unterschied müssen wir immer wieder machen in der Heiligen Schrift. Und in der Theologie ist das ein Stück Übung, zu unterscheiden zwischen erster und zweiter Ursache oder zwischen Anlässen und eigentlichen Ursachen. An dieser Stelle wird immer wieder vernebelt gedacht. Und man spricht immer wieder von einer gefallenen Schöpfung, als ob die Schöpfung selbst daran Schuld hätte. Und dann ist das andere Problem, man denkt, die Sünde des Menschen hat das herbeigeführt. Aber die Sünde des Menschen hat das nicht herbeigeführt. Die Sünde des Menschen war der Anlass dafür, dass es herbeigeführt wurde. Verstehen Sie? Indirekt ja. Aber erst Gott hat gehandelt. Wir haben zwei Handlungen im Garten Eden. Der Mensch handelt und sündigt. Und das ist eine Handlung. Dann kommt ein neues Gesetz in die Natur hinein. Das Gesetz des Zerfalls. Paulus nennt es das Gesetz der Vergänglichkeit. Die Auslösung dieses Gesetzes ist ein Handeln Gottes und nicht die Sünde des Menschen. Das heißt, und dies hat große, starke Folgen, Auswirkungen auf unser Denken über Krankheit und Missstände heute. Die Pfingstbewegung will es immer wieder deutlich machen, dass Sünde von Satan, dass Krankheit von Satan ist. Sie ist weder von Satan noch vom Menschen. Sie ist von Gott. Krankheit ist nur eine Form des Zerfalls. Disteln sind eine andere. Dass wir alt werden und zerfallen ist wieder ein Lernen. Aber Gott hat ein neues Gesetz, eine neue Gesetzwirkung von Ursache und Folge hineingewirkt, ja? Jetzt haben wir zwei Tendenzen, die als Gesetz, als Naturgesetz in allem Physikalischen wirken. Wir haben das aufbauende Gesetz. Es kommt immer wieder der Frühling, ja? Es blüht auf, es wächst. Das sind aufbauende, werdende, positiv werdende. Das kommt von der Schöpfung, das ist klar. Aber gleichzeitig ist auch das Gesetz des Zerfalls am Werk. Und so haben wir zwei konkurrierende Gesetzmäßigkeiten. Und die Naturwissenschaft hat nie herausfinden können, warum das so ist. Das ist ein ständiges philosophisches Problem in der Naturwissenschaft. Sodass der eine Naturwissenschaftler, der das Gute beobachtet, so weit kommen kann, dass er Gott dahinter ist. Und der Philosoph, Cicero, oder Cicero sagt man manchmal, ich glaube, es ist er, nicht Seneca, vielleicht war es auch Seneca. Die alten römischen Heiden, die haben Gott in der Schöpfung gesehen, ja, zum Teil. Der andere sieht nur, dass die Haifische da alles auffressen, ja, und dass der Löwe umhergeht und frisst, ja, und da sagen sie, das ist ja aber furchtbar, diese Natur, ja, und die werden deprimiert. Und hier ist der Konflikt. Hängt davon ab, wo ich mein Auge hinsehe, ja? Wo ich mein Auge hintue. Wir haben beide Tendenzen und diese bereiten dem Menschen eine Schwierigkeit. Der eine denkt seriöser darüber nach, der andere weniger seriös. Ja? Der andere forscht einfach. Ja? Aber die Bibel erklärt uns, was da ist und wie es zustande gekommen ist. Ja? Deshalb haben wir Licht darüber. Wir wissen, es war nicht immer so und wir wissen, es wird nicht so bleiben. Das gibt uns Hoffnung. Und dass Gott darüber steht und das in den Händen hat, das macht uns, gibt uns Zuversicht, dass auch wir in dieser Spannung in seiner Hand sind. Wir sind Sterbende und doch Lebende. Bitte?
Damit aber der Mensch in die Sünde fallen konnte oder die Sünde begangen hat, ist ja, sagt ja die Bibel, dass vorher der Teufel gefallen ist.
Ja.
Und er ist auch der Ursprung alles Bösen.
Ja.
Also das ist doch auch, dass hier der Ursprung ist, der Teufel hat zuerst gesündigt, sich aufgelehnt gegen Gott.
Ja.
Und die Folge daraus, also sein Komplize ist der Mensch geworden. Er hat ihn gebraucht.
Ja.
Nur der Unterschied ist, dass der Teufel nicht gerettet werden kann und der Mensch eben durch das Evangelium kann Gemeinschaft mit Gott wieder bekommen.
Ja, ja, das ist der Unterschied.
Aber vorher ist ja schon der Sündenfall geschehen.
Ja.
An der Schöpfung Gottes. Aber der unsichtbare Welt.
Ja, nur bei den unsichtbaren Wesen, ja. Bei den Geisterwesen. Nur da ist ein Fall gewesen, ja.
Aber warum gilt sowohl für Satan als auch für Menschen ja die Tatsache der Unsterblichkeit der Seele? Und Satan kann dann, wie viele denken, vernichtet werden auf ewig, sondern seine Existenz wird ja wohl nicht zu Ende sein.
Ich weiß nicht.
Ja, weil er ja einen Teil im Atem von Gott hat und Gott kann nicht sterben. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Satan auch geschaffen wurde von Gott, aber wahrscheinlich schon.
Wenn Sie mit Satan einen Rebellen meinen, dann nicht. Wenn Sie aber Satan als einen Engel verstehen, dann ja.
Ja, so meine ich es.
Ja. Ja, ja. Als Wesen wurde er von Gott geschaffen.
Ja, ja.
Das sagt uns nicht, das sagt uns nicht 1. Mose, das sagt uns Paulus in Kolosserbrief. Ja.
Das hat sich ja nicht verändert, als er abgefallen ist, dass er immer noch den Atem Gottes in sich hatte. Und Gott,
nun, Atem,
dieser Teil von Gott, der kann ja nicht sterben.
So weit werden wir wohl nicht gehen können. Es handelt sich hier nicht um einen Teil des Wesens Gottes. Es ist ein Geheimnis, wie Gott schaffen kann, ohne sich selbst zu vergeben. Aber Gott ist nicht die Materie, aus der irgendetwas in der Schöpfung besteht. Auch nicht beim Menschen. Es entsteht etwas durch sein Wirken, aber es ist nicht ein Teil von Gott, das da zurückbleibt. Das ist immer wieder angenommen worden, beim Menschen. Aber das ist nicht durchzuhalten. Das werden wir aufgeben müssen. Darf ich vielleicht noch dieses zu Ende lesen? Fortan geht ein Riss durch die Natur. Der Zerfall gehört jetzt zum Wesen aller Dinge. Endlichkeit kennzeichnet die Schöpfung. Da Paulus die Aufhebung des Naturzerfalls in Verbindung mit der Heilsvollendung des Menschen sieht, muss auch die Ursache des Zerfalls mit dem Beginn der Heilsnotwendigkeit in Verbindung stehen. Nach der Schöpfung und vor dem Fall war alles in der Natur gut. Die unmittelbare Ursache für die Veränderung in der Natur ist auf Gott zurückzuführen. Paulus schaltet die Natur als Ursache aus. Sie ist also nicht gefallen in einem schuldigen Sinne. Sie ist betroffen, aber nicht gefallen. Indirekterweise schaltet er auch Satan und den Menschen aus. Paulus sieht die Ursache für dieses Gesetz des Zerfalls, für diese Vergänglichkeit, weder bei Satan noch bei Menschen. Übrigens, als Zwischenbemerkung, Karl Heim meinte, dass Satan die Ursache sei für das Gesetz des Zerfalls in der Natur. Aber von Römer 8 her wird das auszuschließen sein. Die Vorgänge oder die Fluchbeispiele in 1. Mose 3 werden wahrscheinlich nur Beispiele von der Veränderung darstellen. Klingelt es? Ja, ich glaube, wir hören hier auf. Der nächste Punkt ist etwas ausführlicher und dann wollen wir nicht gerade mittendrin stehen bleiben. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die mit der Sintflut zusammenhängt. Ausgestorben. Ja. Eins oder das andere, ja. Das ist unsere Beobachtung, das ist unsere Beobachtung und wir tendieren von unserer Beobachtung geprägt zu sein. Wir müssen aber vorsichtig sein, denn unser Denken setzt Ewigkeit voraus. Es gibt also Ewigkeit. Jetzt müssen wir an irgendeiner Stelle aufhören, zu fragen, was verursachte etwas. Ja. Denn Ursache ist Anfang. Aber wenn ich jetzt ewiglich frage, was fing da an, ja, dann mein Denken hört da nie auf. Mit anderen Worten, ich setze Ewigkeit voraus. Dann ist die Frage, wie begann Ewigkeit? Sehen Sie, ich komme nicht fertig mit dieser Spannung. Ich setze zweierlei voraus, aber diese zwei scheinen für mich ein Widerspruch zu sein. Dann muss ich mir aber Rechenschaft geben, dass ich in meinem Denken widersprüchlich bin. Das will ich aber nicht, weil ich intakt sein will. Ich bin also ein bisschen hochmütig als Mensch, ja. Irgendwo muss der Mensch also sich seiner Beschränktheit stellen und wissen, aber er darf seine Voraussetzungen ernst nehmen. Er darf denken, ja. Nun muss er diese zwei in Spannung halten. Und die Bibel hilft uns hier, ergänzt unser Denken und zeigt uns, dass dort, wo ich Ewigkeit voraussetze, dort steht Gott, der es nie verursacht. Da ist eine zufriedenstellende Antwort. Wenn aber alles andere, das ich beobachte, einen Anfang hat und die Bibel sagt, er fing das an, dann habe ich eine befriedigende Antwort dort. Ja. Das ist eine schwierigere Frage.
Ja.
Kennen Sie das Büchlein von Werner Gitt, Fragen? Ja, vor einigen Monaten vielleicht.